Weißt du, das ist auch wieder bezeichnend, dass der schlimmste Schimpanse von uns dreien, dass der jetzt plötzlich die Stimme der Vernunft ist, der mit der rettenden Idee und Führungsstärke hier, das bringt mich übrigens, ich bin quasi der Markus Söder von MML, weißt du, der Letzte, dem du dein Schicksal in die Hand geben wolltest, ist plötzlich derjenige, wo du sagst, nee, lass den mal das machen. Ich vertraue dem.
Und was bin ich dann? Bin ich dann irgendwie der Laschet, der irgendwie die wochenlang merkt, dass ihm die Fälle wegschwimmen und dann irgendwie durch eine obskure, ich sag mal, Marktforschung.
Hallo.
Eine virologische Untersuchung versucht wieder quasi ins Macherzentrum sich
Was mich wirklich aufregt nach 3 Jahren MML, ist, dass es nur 4 Wochen fußballfrei gebraucht hat und ihr rettet euch schon in die Politik.
Ja, aber ist doch toll, ne? Oder?
Es tut mir leid.
Ja, also wenn ein Martin Schulz den Fußball nutzen kann, um in der Politik richtig durchzustarten, dann können auch Fußball-MML richtig durchstarten, indem sie halt einfach den Fußball-Podcast für ihre politischen Ambitionen nutzen.
Ich wollte schon sagen, ich habe mir schon überlegt, es müsste doch einfach mal einer unserer Hörer, unserer treuen Hörer darauf kommen, euch einfach euch CDU, FDP und SPD-Schals zu machen. Die kann man dann im Wechsel einfach tragen und uns damit auch ablichten lassen, wenn wir im Stadion sind. So was gerade in ist, en vogue.
Also pass auf, da bin ich bin ja ganz klar SPD, das weiß man ja, ne? So bin ja auch immer einer von euch geblieben. Ich bin weißt du wer ich bin? Das ist ja völlig klar, bevor wir gleich dazu kommen, wer Lukas ist, da habe ich schon einen. Also Mike ist ja strammer CDUler, er ist ja quasi der Philipp Amthor von Fußball MML, er ist ja quasi ein Mit-60er gefangen im Körper eines 27-Jährigen Und ich bin ganz klar SPD, das ist ja logisch. Ehrensache. Nee, ich bin ein Linker, der aber mit dem Paul, ich bin der Klaus Ernst von MML. Das ist doch völlig klar. Ich vertrete stramm linke Position, komme dazu aber im Porsche angefahren. Das finde ich super. Und Lukas, der ist natürlich, wo ich die Bücherwand im Hintergrund sehe, Lukas ist natürlich der Robert Habeck. So. Der Robert Habeck von MML, habt ihr das gesehen, diesen Insta-Post von Robert Habeck?
Ich lese im Moment nicht nur Malcolm Gladwell Outliers, sondern auch noch die Pest.
Das ist klar, das ist richtig Indie. Ja, warum nicht nur den kleinen Prinzen, ey?
Und das Problem ist, ich würde jetzt wie Habeck auch ein drittes Buch nennen. Ich habe nur kein drittes. Mir fällt nichts ein.
Dann doch, im Zweifel liest du einfach dein eigene. Ne? So, aber Habeck war super, oder? Dann auch noch das Engagement.
Das ist der kleine Prinz, ist doch das perfekte Buch für Fußball-MML. Man hört nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für Fußball-MML unsichtbar.
Auch schön. War sehr gut.
Ja, vor allen Dingen, weil wir auch so oft über Rose geredet haben, ne?
Ja.
Das fängt ja schon wieder gut an hier.
Ja. Kam nicht damals Aubameyang von Saint-Exupéry? Schon, oder?
Ja. Das ist absolut richtig, ne? Ja. Übrigens, falls Borussia Mönchengladbach doch nicht irgendwie am Ende dieser seltsamen Saison in die Champions League kommt, aus irgendwelchen komischen Regularien, habe ich dann auch noch ein Buch von Umberto Eco, Der Arme. Komm mal, der Rose, ne? Sowas halt.
um noch einen draufzusetzen, 3 Eco-Elfer.
Oh mein Gott. Okay, ich sehe, wir sind back in the game. Hör mal, Jungs, alles Gute zum 3. Geburtstag Fußball MML.
Euch auch. Happy Birthday Fußball MML.
Und wir sind ja im Grunde genommen auch wie so 3-jährige Jungs. Keine Ahnung von nix, aber schon unfassbar große Fresse. So, passt ja.
Aber es ist tatsächlich am 12. April 2017 die erste Folge von mittlerweile fast 150 Episoden Fußball MML erschienen. Herzlichen Glückwunsch also, Miki, Mike und Lukas, mal an uns selber. Aber vor allen Dingen natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere Fans.
Die Fans.
Wer noch mal die erste Folge hören möchte, die gibt's ja noch überall. Wie unglaublich staatstragend das ganze Unterfangen beginnt, weil wir aufgezeichnet haben. Und am nächsten Tag war ich dann mit Mike in Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen Monaco. Wow, und Wahnsinn. Dann, im wahrsten Sinne des Wortes, platzte halt die Bombe. Dann gab es den Anschlag auf den Bus und Mike musste noch so einen Vorsetzer einsprechen. meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Stunde Blödeleien. Wir wussten doch aber nichts von Dortmund, als wir aufgezeichnet haben. So, und jetzt trotzdem viel Spaß. Und dann geht's erstmal los, wie du mit Atze Dieter Hund getroffen hast. Und dann war eigentlich schon, da war dann schon mal alles gelegt. Da wusste man genau, wie es weitergeht. Also der Ton war gesetzt.
Das ist immer auch so ein bisschen unglücklicher Zeitversatz manchmal, ne? So wie man dann bei Twitter gerne sagt, schlecht gealterter Tweet, was übrigens auch so eine Unsitte ist, dass man plötzlich irgendwelche alten Sachen wieder rauskramt, um Leute dann mit einem frischen Shitstorm zu überziehen. Also nur eine der miesen Charakter- und Wesenszüge, die sich bei Twitter regelmäßig zeigen. Das aber, was so ein schönes Beispiel war, das war, als Tommy Schmidt mit gemischtes Hack in die Sommerpause gegangen ist quasi, beziehungsweise nicht in die Sommer, in die Urlaub. Pause von Felix und vor der längeren Pause dann sowas sagte im Sinne von, ja, Corona, da sollen sich mal nicht alle so anstellen, da ist eine bessere Grippe und dann so in der Pause, in der man es dann nicht aufklären konnte vor über 1 Million Fans, die ganze Zeit diese Folge noch online war und er dann irgendwann bei Twitter nachvollziehbarerweise sich genötigt sah, mal zu schreiben, Leute, ich habe mich da geirrt und ich würde das gerne mal klarstellen.
Dann kam sie ja sogar noch mal zurück wie Michael Jordan aus seiner Baseballpause, ne?
Ja, aber nachvollziehbarerweise, weil das willst du natürlich nicht stehen lassen. Und es ist ja auch gut und schön, dass der Mensch irgendwann im Laufe der Zeit Erkenntnisse sammelt und dann darauf basierend sein Urteil auch revidiert. Nur wenn das dann so stehen bleibt, ist es halt immer ein bisschen blöd und nachvollziehbar, dass er da den immer größeren Druck verspürte, das dann entsprechend auch mal neu einzuordnen. Naja.
Wie alt übrigens der Fußball in 3 Jahren geworden ist, lässt sich an der Geschichte, die Lukas und ich gemeinsam quasi hatten, als wir auf dem Weg zu diesem Spiel zu dem Champions League Spiel in Dortmund gewesen sind, haben wir im Zug den damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel getroffen, der wiederum dann erzählte, man möge doch bitte mal ein Auge werfen. In Aue sei dort ein Trainer namens Tedesco, aus dem wird mal was.
Scheiße.
Und das alles ist erst drei Jahre her. Also sehr interessant.
Wahnsinn, ne?
Ja,
oder?
Total.
Ja, das ist echt krass.
Total. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen runterkommen, oder? Findet ihr nicht? Wir müssen ein bisschen mal entspannen, ein bisschen relaxen. Wir brauchen mal ich könnte irgendwie so ein Öl oder eine Kapsel mal gebrauchen. Das ist eine misslungene Überleitung, oder?
Nein, ist aber super, dass du eine Kapsel brauchst. Das ist ja auch, bringt mich gleich wieder zu meiner Erwin Rommel-Recherche. Aber mach mal los.
Also, wir begrüßen unseren heutigen Werbepartner. Vaay.com schreibt sich Vaay.com. Und das sind CBD-basierte Wellbeing-Produkte, also das Gute sozusagen aus dem Hanf, nichts, wo man draufkommt, sondern eher, wo man sich in eine Balance bringen kann, wo man sich ein bisschen entspannen kann und wo man eben das Gute aus Hanf nutzen kann in Gels, in Öl, in Bartbomben, also Dingen, die man ins Bad schmeißt, um dann irgendwie mal ganz entspannt ein nettes und schönes Schaumbad nehmen zu können. Alles das ist Vaay.com, also nochmal Vaay.com, ist ein Startup, arbeitet mitten in Berlin mit Forschern, Entwicklern, Biologen, Physiotherapeuten, Medizinern, alles in einem Unternehmen, kommt wie gesagt aus Deutschland und versucht eben tatsächlich das Beste von Hanf in seine Produkte zu bringen, um sich ein bisschen entspannter, ein bisschen, ja, mal vom Stress auch runterkommen können. All diese, wie gesagt, das Gute aus dem Hanf und nicht das, wovon man eben abhängig wird, sondern eher das, was einen auf Spur und in Balance.
Es macht halt nicht verrückt, sondern es macht halt einfach Ricky relaxed.
Es relaxt dich halt. Es ist der gute Zwilling.
So, ja, ist der gute
Zwilling von dem anderen Stoff. Das ist der CBD sozusagen. Wenn man Naldo und Pepe gegenüber sieht, dann ist es Naldo. Und das macht wirklich, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist einfach ein sehr, sehr gutes Produkt. Gerade auch für Leute, die einfach immer mental auf Achse sind. Das ist sozusagen die Parkbank zwischendurch, wo man sich ja ab und zu, gerade wenn man es im Park nicht darf, soll man sich zumindest mal auf dem CBD ausruhen, ne?
Das ist, oder weil du gerade bei Naldo, der Gute und der Schlechte, es ist aber auch so ein bisschen wie Ronaldo und Ronaldo, weißt du? Es macht nicht verhaltensauffällig, sondern eher so ein bisschen gemütlich.
Sehr schön. Habt ihr dieses unglaubliche Video gesehen von Ronaldo bei so einer Präsentation, wo auf einem Lift ein altes Bild von ihm in der brasilianischen Nationalmannschaft aus den 90ern aufgemalt
ist? Ach so,
super. Dann öffnen sich die Türen und er kommt halt als 150-Kilo-Koloss da raus, wo nur noch die wirklich tolle Frisur an ihn erinnert, an die WM 2002.
Das ist so Wahnsinn, gut. Ne? Lustig.
Und hier ist ihr Scherzblatt.
So, ihr seid also offensichtlich alle schon sehr relaxed und entspannt. Das heißt, wir können die Werbung abschließen und den Podcast beginnen mit dem auch nach 3 Jahren nicht alt gewordenen Kommando. Musik bitte. Fußball MML, der ein Stück, ich würde mal sagen, ein Fels in der Brandung in heutigen Zeiten. Wir sind immer für dich da. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich bin die unangenehme Seite der Normalität. Ja.
Bist du? Und dort sitzt er, ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Hörer, aber er sitzt wieder vor seiner Tropentapete. Er hat sich auf eine Insel geträumt. Es ist Mike Nöcker. wenn du noch so ein Volleyball, auf dem so eine bemalte Hand wäre, wenn du die noch hättest, dann wärst du der Tom Hanks. Dann wird live aus der Quarantäne von Tom Hanks heute Mike Nöcker.
Es tut mir leid. Ist das nicht eigentlich, ist doch vor allen Dingen, es gibt doch wieder hier unser Freund, er ist wieder auf Nöcker Island.
Sehr schön. Sehr schön. Ja,
genau, Mike Nöcker live mit Desiree Nick von Promis unter Palmen.
Aus Tapezien. Genau.
Wie haben wir gelernt? Ich sitze auf Balkongo. Er sitzt auf Tapezien und über deinem Kopf ist eine Affenlampe. Also,
das ist richtig.
Also wenn ich einer von uns gleich noch einen Pangolin frisst, dann fress ich einen Besen.
Hauptsache kein Gürteltier oder Pangolin ist das Gürteltier, ja, genau. Oder? Ah, okay, alles klar.
Lukas Vogelsang ist übrigens derjenige, der gerade aus Berlin quasi Erkenntnisse mit nochmal hineingebracht hat, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
Ja, vielen Dank. Schön mit euch 3 Jahre älter geworden zu sein.
Sag mal, Lukas, du hast eine Wollmütze auf, das muss man dazu sagen. Ist es so, dass du, man muss ja sagen, wir sind ja auch in Zeiten großen Misstrauens und auch das Denunziantentum hat natürlich derzeit Hochkonjunktur. Und wer heutzutage mit einer ordentlichen, akkurat geschnittenen Frisur auf die Straße geht, macht sich verdächtig und hat im Grunde genommen schon eine Anzeige beim Ordnungsamt durch die Nachbarn in der Tasche. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Lukas, vertraust du uns nicht? Und setzt du dir eine Wollmütze auf, weil du Angst hast, wir könnten dich der gut geschnittenen Haare zeihen? Oder ist es einfach, oder ist es wirklich einfach eine Modegeschichte?
Wie ihr wisst und wie alle, die vor 2 oder 3 Wochen schon bei 15:30 dabei waren, also bei der digitalen Rudelbildung, ich schneide ja selbst und werde auch auf der Straße mehrfach darauf angesprochen, warum die Haare sitzen. Ich komme nur frisch aus der Dusche und heute ist kälter als gestern.
Ja, okay, alles klar. Verstehe. Gut, das reicht mir als Entschuldigung, möchte ich fast sagen.
Übrigens habe ich mal wieder in der Reihe hin und wieder taucht ja der gute, lustige Name eines Friseursalons hier auf, weil man mal wieder was gesehen hat, wo man denkt, irgendwie, mein lieber Mann, ich habe einen neuen, den ich mit ins Rennen werfen kann, nämlich der Friseur Hut ab.
Ja, bei Moritz von Uslar in Deutschboden in Zedenick heißt der Laden wirklich Come In.
Ja, Come In ist natürlich auch sehr
Weltklasse,
gut.
Weltklasse.
Ja, Pony und Kleid, ne? Aber
aber Hut ab mochte ich.
Aber ich finde, also wirklich, ich weiß gar nicht, die Zeit soht ja so zusammen im Moment, ja, über die Wochen, seitdem wir alle irgendwie nur noch drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das Samstag erzählt habe, aber schon letzte Woche, aber ich finde nach wie vor Zopf oder Kahl ist einfach.
Ja, ist das hattest du erzählt, aber das war ja in der 1530 digitale Rudelbildung.
Ja, gut, das ist doch gut, dass
da kann man
das
auch weißt. Nicht mal davon, da kann man ja auch nicht mal davon ausgehen, dass das jeder mitbekommen hat, wobei ich natürlich jeden bedauere, der es nicht mitbekommen hat, weil es natürlich sehr sehr gut war.
Kann man übrigens sagen an dieser Stelle, digitale Rudelbildung jeden Samstag 15:30, wir bringen das gemeinsame dieses Community, dieses Fangefühl zurück in unserem YouTube Kanal, bei Facebook und bei Twitter, also einfach Fußball MML suchen und abonnieren und dann um 15:30 sind wir wieder für euch da, um bis 17:15 Uhr gemeinsam mit euch Fußballspiele zu gucken und das Ganze natürlich auch interaktiv zu gestalten mit Kommentaren und so weiter und so fort. Heitere Sendung.
Wir müssen nach 3 Jahren aber auch endlich mal an den internationalen, also englischen Markt denken. Wie findet ihr denn das Motto Fußball MML? When shit hits the fan.
Das ist geil. Das ist wirklich geil. Das ist aber in diesem Zusammenhang noch nicht benutzt worden. Nee, oder
überhaupt
doch?
Nicht. Und es ist,
ey, dann lass uns das wirklich benutzen. Ich finde das richtig gut.
Ja, oder?
Ich finde die Redewendung generell sowieso total gut. Die triggert mich auf die gute Art. Das finde ich immer gut. Shit hits the fan, weil man kann es einfach so wunderbar wegsagen. Und das finde ich super. Lass das wirklich machen.
Setz unser neues Motto.
Wirklich, ey, lass das direkt kapern. Das finde ich total gut. Das ist hiermit beschlossene Sache. Also liebe MML-Ultras, ihr seid gerade auch Teil einer Art Redaktionskonferenz gewesen, die bei uns meistens immer so abläuft. Einer sagt was und die anderen beiden sagen, geniale Idee. Wieder mal klasse von uns.
ist so wie im Feuilleton der FAZ. Da wird dann einfach applaudiert. Und dann kommt eine Sekretärin rum und mit so einem Korb und es gibt was zu naschen für den inneren Kreis. So ist es ja bei der Zeit auch. So
ich wollte gerade sagen, das klingt für mich eher so nach Zeit online, wo dann irgendwie alle sagen, so, welche feministische Autorin können wir denn heute mal kapern, damit wir uns die aus der Hafermilchblase auch noch holen. Und toll.
Das Witzige ist ja, dass wir jetzt seit über 15 Minuten schon hier ein bisschen hin und her plänkeln und Fußball nur so am Rande streichen. Dabei ist es ja so, dass trotz dessen, dass wir im Moment gerade keinen Fußball haben und seit Wochen also nicht gespielt wird, wir im Grunde genommen eigentlich mehr Themen zu besprechen haben als an manchen Spieltagen in den letzten 3 Jahren, an dem die Bayern irgendwo 9 Punkte bereits vorne waren und Borussia Dortmund mal wieder gegen den FC Augsburg nicht 3 Punkte geholt hat und man irgendwie das Gefühl hatte, es ist immer das Gleiche, worüber sollen wir denn eigentlich reden? Also heute gibt es total viel zu besprechen. Zum Beispiel, dass heute der erste Arbeitstag von Bruno Labbadia bei Hertha BSC ist.
So ist's, genau. Heute am Ostermontag, also quasi der Osterhase, hat der Hertha Bruno Labbadia ins Nest gelegt. Und da guckt quasi ein Ei aus dem Nest. So.
Ja, die ersten Spieler weinen schon Krokodilstränen, weil Nuri weg ist. Alexander Nuri, einer der wichtigsten Trainer in der Geschichte von Hertha BSC. Übrigens, um mal einfach noch ein bisschen Mist hinterherzuwerfen, habe ich auch in der Süddeutsche oder im Tagesspiegel gelesen, diese unglaublich geile Anekdote des Mittelstädt, der Linksverteidiger von Hertha BSC gesagt hat, ja, also der Trainer, also Nuri, bevor er jetzt gegangen ist, mit mir hat er die letzten Wochen nicht mehr kommuniziert, was dahingehend ein ganz interessanter Fakt ist, weil Mittelstädt der erste mit Corona infizierte Hertha-Profi war und in Quarantäne war und allein.
Zweimal, ne?
Ja,
zweimal.
Und nicht eine Nachricht von seinem Trainer bekommen hat. Wahrscheinlich hat er einfach nur eine SMS an Klinsmann geschickt, hat gesagt, Mittelstädt, kein Mehrwert.
Aber das ist Wahnsinn, ist ja ehrlicherweise. Erinnert so ein bisschen an die Spieler, die verliehen werden an irgendwelche anderen Vereine und dann irgendwie 2 Jahre überhaupt keinen Kontakt haben zu dem Trainer ihres Vertragsvereins, weil sie einfach alleine gelassen werden irgendwo in der Diaspora oder bei irgendeinem anderen Verein und dann wundern sich plötzlich alle, dass sie nach dem Ende der Leihe nicht zurück wollen.
Ja. Aber das ist ja auch nur ehrlich, weil man doch in der Regel davon ausgehen kann, wenn so ein Spieler, wenn es jetzt nicht gerade ein 18-Jähriger ist oder so, meistens ja auch die Leihe implizit bedeutet, das war's dann hier auch. Klar interessieren die sich dann auch nicht mehr großartig für diese Person, weil sie damit ja abgeschlossen haben. So, das ist zwar moralisch jetzt nicht besonders toll, aber auch nicht weiter überraschend. Aber dass da jetzt nicht der Trainer aus einer falschen Haltung heraus ab und zu mal eine SMS schickt und sagt, hör mal, wie sieht's denn hier, Sandro, wie sieht's denn aus? Essen lecker da? Was macht die Frau? Was macht der Kleine?
Da gibt es aber eine schöne Geschichte, die auch passend ist zu einem Thema, was wir später noch besprechen werden. Unter Rudi Völler bei Bayer Leverkusen waren die Leverkusener die ersten, die einen Betreuer, einen Manager eingestellt haben, der sich nur um die ausgeliehenen Spieler gekümmert hat. Das war ein ehemaliger Hertha-Profi, auf dessen Name ich im Moment nicht komme, also einer so aus den 90ern, den ich aber ein paar Mal getroffen hat und der mir das erzählt hat, dass er jetzt
Nein,
das wüsste ich, aber er hat auf jeden Fall in Leverkusen einfach den Job gehabt, sich um die ausgeliehenen Spieler zu kümmern. Und muss man sagen, beim FC Chelsea bräuchtest du da wahrscheinlich 10 angestellt.
Ja, da kommst du nicht hinterher. Wirklich schwer.
Aber sagen wir doch mal, Bruno Labbadia, ihr könnt ja erst sagen, aus der Ferne, was denkt ihr denn darüber? Und dann kann ich ja mal so das Berliner Medienecho zitieren und meine eigene Einschätzung geben.
Mike, möchtest du zuerst?
Also ich würde eher vielleicht gleich noch mal zu der Gesamtsituation beziehungsweise auch zu der Chance, die Bruno Labbadia jetzt hat, sich als Trainer zu positionieren, der quasi Mannschaften, die Ambitionen hat und sich aber eher im Mittelfeld der Bundesliga bewegen, also tabellarisch, die eben auf Europapokalkurs zu bringen, so wie er es in Wolfsburg beispielsweise gemacht hat. Ich glaube, das ist für ihn eine monstergroße Chance, wenn er das hinbekommt, eben nicht mehr als derjenige zu gelten, der Feuerwehrmann ist und den man eben holt, wenn eine Mannschaft gegen den Abstieg spielt, sondern der er derjenige ist, der ein Team oder einen Verein mit Ambitionen und mit Substanz, und das hat Hertha ja ohne Frage, das haben wir ja rauf und runter besprochen, auch in der Zeit, in der Klinsmann noch als überraschend und geniale Personalie gefeiert worden ist. So, also wenn er das hinbekommt und wirklich jetzt in der Lage ist, Hertha im nächsten Jahr auf UEFA-Cup-Kurs zu bringen, dann ist das für ihn persönlich.
Es ist so schön, dass du die alten Vokabeln noch benutzt. Ich mag das. Das kribbelt bei mir. Also das ist so das Westfalenstadion kribbelt.
Ich weiß nicht, ob es UEFA-Cup wird, vielleicht maximal Intertoto-Cup. Das ist also meine Meinung.
ist Labbadia der letzte Strohhalm, nachdem sie greifen?
Nein, aber ernst um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen, also wenn ihm das gelingt, dass er wirklich im nächsten oder im übernächsten Jahr in der Lage ist, die Hertha in die internationalen Ränge zu bringen und so ein bisschen auch das Image los wird, dass im zweiten Jahr die Mannschaften, die er betreut, so ein bisschen an Substanz verlieren, was ihnen ja im Wolfsburg eigentlich schon gelungen ist, dann ist das, glaube ich, für ihn eine sehr, sehr spannende Positionierung, um auf die nächsten 10 Jahre hinaus problemlos einen Job in der Bundesliga zu bekommen.
Aber ist nicht das Problem, langsam werden die Arbeitsplätze aber auch knapp. Ich meine, es ist doch sein 10. Bundesliga-Verein als Trainer, oder?
Gefühlt ja, faktisch nicht, nein. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge war. Ich sag's jetzt mal so grob, so irgendwie Hamburg, Leverkusen, Stuttgart, wieder Hamburg, Wolfsburg, Berlin, genau. Liege ich da in etwa richtig?
Ich glaube ja.
Ziemlich genau so, ne? Dann war aber vorher noch Darmstadt, da ging es eigentlich für ihn so richtig los in der Wahrnehmung als Profi-Club-Trainer. Naja, also bei Labbadia hat man ja immer so ein bisschen amüsiert abgewunken, wenn es hieß, der ist jetzt Trainer irgendwo. Spätestens mit dem Engagement in Wolfsburg hat sich das schon ein bisschen geändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dieser positive Trend für Labbadia jetzt in Berlin, also er ist natürlich ausgesprochen spekulativ, nichts Genaues weiß man nicht, er hat heute seinen ersten Arbeitstag, aber in Wolfsburg war es tatsächlich so, dass er dort ja offenkundig einen guten Job gemacht hat, und warum soll ihm das in Berlin nicht wieder gelingen, zumal Berlin, also viel schlechter, auch was Führung angeht, kann es kaum noch werden, und was man Labbadia nun wirklich nicht absprechen kann, ist Ahnung von Fußball und auch eine gewisse Form der Führungsstärke. Ich glaube schon, dass die Spieler, auch nach dem, was sie da in den letzten Monaten erleben mussten, an, nennen wir es mal Wohlwollen, Führungspersonal, trifft ja eigentlich so nicht wirklich zu, dass das eindeutig, also ich glaube, wird jeder zustimmen, es ist eindeutig eine Verbesserung, was dort jetzt auf der Trainerbank Platz genommen hat, und das alleine schon mal gut. Ich sehe bei Labbadia insgesamt ja auch eine ganz klare positive Entwicklung. Nicht alle bleiben stehen auf dem Stand, auf dem sie vor 10 Jahren waren. Und das gilt mit Sicherheit für Labbadia. Und warum soll das nicht gelingen? Ich glaube, die Probleme bei der Hertha liegen woanders. Und da hat dann das Klinsmann-Tagebuch ja schon ein bisschen aufgezeigt, wo es am ehesten knirscht. Und das ist dann jetzt nicht auf der Trainerbank.
War nicht das Problem in Wolfsburg, dass Labbadia etwas als Trainer passiert ist, was ihm als Stürmer eher nicht passiert ist, dass er an Jörg Schmadtke gescheitert ist?
an Schmadtke ist, glaube ich, schon der eine oder andere gescheitert, weil Jörg Schmadtke, den ich übrigens extrem sympathisch und wirklich gut finde, aber natürlich auch wohl nicht ganz so einfach in der Zusammenarbeit ist, weil er natürlich auch ein ausgeprägtes Ego hat und das gelingt nicht allen, damit dann irgendwie übereinzukommen.
Kommt im Fußball ja sehr selten vor, ne?
Das ist absolut richtig.
In Podcasts
das ist
absolut richtig. Übrigens auch. Aber das nur am
Rand. Der eigentliche Irrsinn ist ja, als es im November darum ging, wer der Nachfolger von dem wirklich glücklosen Ante Čović hätte sein sollen, da wurde ja Labbadia auch in den Pressekonferenzen und von den doch sehr unangenehmen Berliner Medien als the usual suspect abgetan. Labbadia, das ist ja nur einer, das ist sozusagen der zusammen mit Mirko Slomka vom Trainerkarussell gefallen ist. So, und kommt der jetzt so. Und man hätte diesen Schritt ja schon gehen können, man hat aber gesagt, man nimmt die große Lösung, man nimmt Klinsmann. Das heißt aber schon mit der Entscheidung Labbadia im November.
Im Nachhinein, was für ein Lacher auch, die große Lösung.
Ja, mit der Entscheidung für Labbadia hätte man sich den ganzen Quatsch mit Klinsmann, dieses Trainingslager in Florida, diese ganzen absurden Pressekonferenzen, den Größenwahn, dieses Tagebuch in der Sportbild, man hätte sich das alles sparen können. Und da sage ich, das ist dann so. Im Vergleich dazu wirkt dann eben auch so eine Labbadia-Lösung wie die sehr viel schlauere, obwohl ich im November gesagt hätte, ach, lieber nicht Labbadia, das ist schon so ein bisschen abgewohnt, ja, als Trainerpersonalie.
Genau. Das ist immer das Gehobene, also Labbadia bedeutet natürlich in der Wahrnehmung bislang auch immer gehobenes Mittelmaß. Wir entscheiden uns für gehobenes Mittelmaß und wir greifen nicht nach den Sternen. Insofern war natürlich die Meldung Klinsmann, das war natürlich dann direkt Aufbruch ins gelobte Land. Wie wir feststellen sollten, war der Aufbruch ins gelobte Land am Ende nur für Klinsmann alleine, nämlich zurück in die USA. Wobei man das also nach dem, was jetzt gerade da geschieht, ja auch nochmal besonders betrachten muss. Aber jetzt ist natürlich in Zeiten, wo die Hertha so ein bisschen in Richtung Lotto-Lota geht, da ist natürlich jetzt Labbadia als Substanzlösung jetzt plötzlich natürlich, da sucht man doch jetzt das Heil in der Doppelhaushälfte und halt eben nicht in dem Klinkerbau in Großburg-Wedel.
Ja, du meinst, Klinsmann war MTV Cribs?
Ja.
Und jetzt normaler Bausparvertrag wieder bei Hertha.
Ja, ein bisschen so. Jetzt merkt man plötzlich, vielleicht ist jetzt erstmal ein substanzielles Arbeiten vielleicht doch etwas wichtiger als die ganz großen Träume. Aber warten wir mal 3 Spieltage ab und dann sieht's auch schon wieder anders aus.
Das Interessante wird ja sein, wenn das wirklich gelingt, also das, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, dass Labbadia sich positioniert als ein Trainer, der in der Lage ist, Vereine mit Substanz und Fantasie und der Möglichkeit durchaus größer zu sein, als sie sportlich möglicherweise gerade zu performen dann ins internationale Geschäft zu transferieren. Wenn das gelingt und wenn er sich sozusagen zum Spezialisten diese Art von Trainer quasi positioniert, wird es ja sehr interessant, das mal im Vergleich zu sehen, weil wir eben den Namen Domenico Tedesco mit reingebracht hat. Es gab ja mal diesen Trend, dass eben diese ganzen Konzepttrainer, diese ganzen jungen, wilden Trainer, die auf den Markt kommen, dass die im Grunde genommen diejenigen sind, die den Fußball, die den modernen, die den neuen Fußball verstehen und in der Lage sind, ihn sozusagen ins 21. Jahrhundert oder zumindest in die 20er Jahre zu transferieren. Die meisten davon sind teilweise auf der Stelle geblieben. Auch Alexander Nuri beispielsweise ist ja einer, der aus dieser Zeit mit Tedesco kommt. Das wäre schon eine, ich will nicht sagen ein Trippenwitz der Entwicklung, aber es wäre zumindest schon eine etwas interessante Beobachtung, wenn das eher einem Trainer der alten Generation gelingt, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass Bruno alt ist, aber ja doch schon, also ein alter Hase ist mehr oder weniger mittlerweile im Geschäft und den Jungen klar. eben teilweise nicht.
Aber eine Sache möchte ich gerne dazu sagen. Es ist ja so, also um beim Beispiel Tedesco zum Beispiel zu bleiben, sicher hatten diese jungen, Klammern, Laptop, Klammer zu, Trainer, sie haben womöglich den Fußball verstanden. Was sie aber nicht verstanden haben, war die Fußballer. Und das sollte ihnen zum Nachteil gereichen. Und da ist dann vielleicht Labbadia mit all seiner Erfahrung als Trainer, aber halt eben auch vielleicht doch mit seinem Fußballergehen dann irgendwie auch etwas näher am modernen Fußball dran. Denn wie wir ja schon häufiger festgestellt haben, modern ist der, der seine Mannschaft und die einzelnen Spieler versteht und zu handeln weiß. Ich meine, Jupp Heynckes hat 2013 die Champions League gewonnen und war zu dem Zeitpunkt auch keine 38. Aber er hat in Kombination mit Peter Hermann, muss man natürlich dazu ganz klar sagen, aber doch begriffen, wie diese einzelnen Mannschaftsteile, und zwar nicht nur als Fußballer, sondern als Charaktere, zusammenzuhalten sind. Und das ist am Ende dann das, was modernen Fußball ausmacht.
Also ich bin mal gespannt. Der Tagesspiegel, der Kollege Stefan Hermanns, hat einen tollen Kommentar geschrieben. Er hat gesagt, es ist nicht mehr die große Lösung, ist aber die vernünftige Lösung. Labbadia ganz klar als ein Trainer, wo man sagt, ey, das schlimme Wort, was in Dortmund keiner mehr hören kann, nämlich Konsolidierung, aber auch darum geht es bei Hertha BSC nach dem Chaos, ja. Und wenn du dann sagst, pass auf, wir gehen in eine Saison, Ziel ist gefestigter Mittelfeldplatz, das, was man Dardai komischerweise immer angelastet hat, mit Aussicht vielleicht nach oben, weil man ja einen ganz guten Kader sich zusammengekauft hat für an die 90 Millionen, das darf man ja auch nicht vergessen. Toussaint kommt noch von Olympique Lyon, der hatte zuletzt in der Champions League noch getroffen, Kunja und Piątek sind großartige Transfers, also Labbadia kriegt einen Kader, der mindestens so gut ist wie der in Wolfsburg, und dann schaut man mal mit so ein bisschen Vernunft. Und gleichzeitig ist er nicht nur der Vernunfts- und Mittelfeldtrainer, sondern ist ja auch eine klare Preetz-Lösung. Also es ist eigentlich immer so, als der Preetz, den wir ja als den Karussellbremser beschrieben haben, in diesem ganzen Narrativ, ist natürlich auch der, der sagt, genau mit dem Labbadia gehen wir den nächsten Schritt. So, das ist ein bisschen mehr Glamour als der Dardai, aber es ist eben nicht der Größenwahn vom Klinsmann. Und deswegen sagt auch der Tagesspiegel eben zu Recht die gute Lösung. Und so sehe ich das auch. Und dann muss man mal sagen, im Vergleich zu den Konzepttrainern, ich meine, was das Gute ist, ist, was wir mal über im ganz großen Vergleich über Zidane gesagt haben, da kommt halt einer rein, der ist selbst eine Legende. Und bei Labbadia, der kann zumindest immer sagen, ich habe auch selber gespielt, ich verstehe den Spieler. Ja,
das, also genau, das meinte ich gerade, genau.
328 Bundesligaspiele, 103 Tore, 229 Zweitligaspiele, 101 Tor. Ja, also es sind ja auch so Zahlen, die sind natürlich aus den 90ern und aus den 80ern, aber sowas bleibt ja, sowas nimmst du ja mit in die Gegenwart. Klar. Und ganz ehrlich, wenn wir über Laptop-Trainer sprechen, der kommt ja auch nicht mit der Schreibmaschine zum Hertha-Training.
Interessant.
Das ist zweifelsohne richtig, ja.
Interessanterweise, weil du den Namen Dardai gerade mit eingebracht hast. Eines muss sich der Fußball, glaube ich, auch mal fragen lassen, warum er sich eigentlich so selten, sagen wir mal, charakterlich oder besser eigentlich personell nicht verbessert. Also andersrum gesagt, warum hat Dardai, den ich irgendwie so für den eine Zeit lang für den personifizierten und richtigen Trainer bei Hertha gehalten habe, weil ich immer irgendwo das Gefühl hatte, das passt. Warum war der nicht in der Lage, eine Mannschaft oder die Mannschaft weiterzuentwickeln, also aus dem Mittelmaß sozusagen rauszubringen und an die höheren Töpfe zu führen? Daran stecken
weil
ja immer
er zu, weil er z- ja okay.
Daran stecken ja immer zwei Fragen. Die eine ist, er ist selber nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln oder hat irgendwann keine Instrumente mehr oder keine Lösungen mehr oder hat den Zuspruch und den Zugang zur Mannschaft verloren. Die andere ist aber vielleicht auch, dass diese gesamten Umfelder im Fußball nicht funktionieren. Also dass wir, weil wir gerade bei Egos waren, dass wenn von der sportlichen Leitung etwas als Weiterentwicklung vorgeschlagen wird, dann ist der Trainerstab sozusagen fühlt sich übergangen, wenn der Trainerstab etwas mit einbringen will, dann ist die sportliche Leitung wie soll ich das sagen, wie heißt das Wort dafür, Eitelkeiten gebremst oder von dem Punkt gebremst, nicht selber die Idee gehabt zu haben. Also ich glaube, eigentlich bräuchte auch der Fußball mal irgendwann so ein ich will nicht sagen eine Berateraffäre wie in der Politik, wo von außen irgendwie, wo von außen irgendwie tausende Menschen drauf gucken und versuchen irgendwie das Thema zu verbessern. Aber ich glaube, eine gewisse Modernisierung oder ein gewisses kritisches Hinterfragen steckt halt eben auch in solchen gerade beschriebenen, etwas kompliziert geschriebenen und beschriebenen zugegebenermaßen Momenten. Aber ich glaube, da steckt auch etwas drin, wo sich der Fußball verbessern muss.
Übrigens, wo wir gerade bei Klinsmann waren, ja, in diesem Zusammenhang meldet sich auch jemand zu Wort, den man natürlich nie vergessen darf. Der große, mein Freund, der Fußballphilosoph Mario Basler, der noch über Klinsmann, natürlich Klinsmann ist ein Eigenbrödler, er fragt ja keinen, wenn er was macht, er ist der Gott auf dieser Welt. Ich hoffe nur, dass alle in der deutschen Bundesliga daraus gelernt haben, dass der nie mehr nach Deutschland kommt und irgendwo einen Verein trainiert. Der darf bei uns noch nicht mal mehr ein Amateur Verein trainieren. Meine Meinung. So, das war Mario Basler. Also, ich glaube, der Mario Basler von Jakob Lund hätte dann gleich gesagt, der Klinsmann, der kann es immer besser, der kann in Deutschland davon noch nicht mehr, der kann eine Station putzen, der kann in Deutschland, der Jürgen Klinsmann, wenn der in Deutschland noch ein Engagement bekommt, der da drüben, wenn er aus Amerika rüberkommt, kann er Fleisch in Deutschland, kann er noch eine Bierbikes, kann er noch die Theke in den Bierbikes abwischen, das ist der einzige Job, den er in Deutschland noch bekommt, meine Meinung. So.
Sagt eigentlich Mario Basler so Dinge wie über den großen Teich kommen?
das sagt er, glaube ich. Nee, in Amerika drüber sitzt er da in seine, kriegt das Corona, kriegt er auch nicht, weil er sich da verschanzt da in seine Filler, sitzt er da ganz alleine, der Klinsmann. Hat er auch keine Freunde, wo er sich holen kann.
Das Corona. In Amerika drüber, das ist doch da, wo Basler Weltmeister geworden ist, ne?
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, wenn man die Bremer, der F und ich, der Klinsmann, der hätte uns fast noch der Weltmeistertitel 94 kaputt gestolpert mit deren zwei Lenkefüß.
Um es mit Jakob Lund zu sagen, Mario Basler war 94 der mit dem Mittelfinger. Aber zwei Dinge noch ganz kurz zu dieser Hertha- und Trainergeschichte. Also ja. Zum einen gibt es ganz viele internen Stimmen, die ich über die Jahre mit Dardai gehört habe, dass der ein echtes Ekel ist. Also der Grinsemann nach draußen, aber nach innen auch mit den Spielern sehr unangenehm. Und der letztendlich dann doch so eine Art Sonnenkönig war in seinem West-Berlin. Ich meine, das ist ja seine Hertha gewesen. Ja, und da dann doch irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit zerschellt ist, glaube ich, auch im Umgang mit Preetz. Und dann eben auf so eine ganz komische Art, so wie Kohfeldt auch zu viel Bremen in Bremen sein könnte am Ende, war Dardai auch zu viel Hertha.
Ja.
Bei der Hertha. Weil ich glaube, so wie wir jetzt den Stallgeruch, den Stallgeruch feiern über Hansi Flick, aber Hansi Flick war zwischendurch mal sehr weit weg mit der Nationalmannschaft und in Brasilien. Und ich meine, Dardai war auch, wenn mich nicht alles täuscht, ungarischer Nationaltrainer ganz kurz, aber du kommst trotzdem wieder und du kommst aus diesem Westberliner Sumpf nicht so richtig raus. Und dann fehlt dir, glaube ich, so ein bisschen der klassische Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand. Und den hatte Dardai am Ende nicht, um dann Trainer zu werden, der die Hertha auch mal angreifen lässt auf Platz 4. Und
deswegen bitte?
Ja, und in Berlin wird dann eben der Stallgeruch zu hoch gehängt, hat nicht das Personal, während Hansi Flick ja ganz offensichtlich das Personal zu sein scheint. So, das Problem
beim Stallgeruch ist halt eben aber auch, im Stall riecht's halt eben nicht nur nach Heu, sondern halt eben auch nach Scheiße. Und wenn da das Mischungsverhältnis nicht mehr stimmt, dann wird's halt schwierig.
Das hast du sehr schön formuliert. Sehr schön.
Sehr gern.
So. Jetzt kommt übrigens mein großer Moment. Ich habe mich wie noch nie vorbereitet auf das Nachfolgende, weil ihr euch so lustig gemacht habt über mich in der letzten Woche.
Aber der Anlass ist eigentlich egal.
Möchte ich euch sagen, dass 1952, hier ist übrigens Werbung jetzt, 1952.
Redest du jetzt über deinen achten Geburtstag oder was passiert jetzt?
Das
ist doch viel zu privat.
Lass den Mann doch mal ausreden.
Ja, okay.
1952 hat George Stephen den Kugelgrill erfunden in Chicago. Und selbstverständlich heißt dieses Unternehmen beziehungsweise diese Marke Weber. Auch wenn man hier in Deutschland natürlich Weber sagt. Nur zu meiner Ehrenrettung nur um mal zu dokumentieren, dass ihr ganz miese Möppe seid, die einfach.
Ja, aber du bestellst dir im Café auch zwei Cappuccini, ne? Du bist so genauso die Abteilung, ne? So einer bist du. Du hast völlig verloren, wo du herkommst. Also vergessen, wo du herkommst. Mein lieber Freund.
Trinke ich erstmal einen Late Mojito, Alter.
Ja. Ey, ihr Wichserse, das sage ich euch. Also, bitte seid herzlich eingeladen zu den Weber Frühlingswochen. Oder wie ich sagen würde, als Mann von Welt, die Weber Spring Break.
Der Weber Spring Break ist geil.
Sehr gut. Also
there's too much at stake.
Absolut. Apropos Steak, wenn ihr sechs verschiedene Steaks mal gleichzeitig mit sattem Geschmack und perfektem Branding erhalten wollt, dann braucht ihr die Sear Zone von Weber. Die ist im Grill integriert, also sechs Steaks gleichzeitig. Mhm. Da ist es besonders heiß. Da kriegt man eben den besonders guten Steak-Geschmack dann letztlich hin. Natürlich gilt das auch für Hähnchen und Ähnliches. Und das sind nämlich genau die Frühlingswochen bei Weber. Ich springe einfach mal hin und her, denn Weber ist die Qualitäts- und Premium-Marke, die ja bis zu 10 Jahre Garantie auf seine Grills gibt. Und wer jetzt einen Sear Grill, also einen Grill mit einer Sear-Station kauft, der bekommt zusätzlich dazu einen Drehspieß, und zwar im Wert von 149,99 € als Zugabe quasi dazu. Das betrifft also alle Genesis 2 Modelle und die Spirit Modelle. Also wer sich einen Weber Grill mit Searson kauft, der bekommt eben diesen Drehspieß dazu. Geht einfach auf weber.com, vielleicht auch. Oder für Mickey leider eben nicht weber.de, sondern weber.com, ne?
Ja.
Also
du bist ein richtiger Weber-Knecht.
Ja.
Aber da hätte ich gern von das Salz oder vom Julian jetzt was, wo Ralf Weber und Uwe Spieß zusammen am Grill stehen.
Oh, ist das gut.
Finde ich aber gut. Also, ja. Auf jeden Fall für die Frühlingswochen heißer Searzone von Weber. Kauft eben, wie gesagt, den Grill, bekommt einen Drehspieß dazu. Das Ganze eben auf weber.com nachzulesen oder in den Shownotes nochmal der perfekte Link dafür, um das alles nochmal nachlesen zu können.
Also, ist das, sprich, der Sommer ohne Fußball ist eher Searzone als Dazone, oder was?
Genau so ist es.
Aber jetzt ganz kurz, ich versuch's jetzt auch mal mit einer richtig geilen Überleitung. Das ist okay. Ja, so ein bisschen heute wie das Special, in dem wir über ehemalige Werder Bremen Stürmer sprechen. Erst Bruno Labbadia,
ja,
und jetzt Rudi Völler.
Oh ja.
Rudi Völler, pass auf, Rudi Völler wird heute am Ostermontag 60.
Wahnsinn.
Und Folgendes, ich habe was vorbereitet, weil Micky Beisenherz das schon heute Morgen in seinem Omelette verbraten hat. Den
Apokalypse und Filterkaffee, ja. Das News-Omelette, vielleicht kurz auf diesen Podcast hinweisen, wenn du es gerade schon sagst. Ich bin Nummer 1 in Nachrichten, hättet ihr das jemals gedacht?
Nein, hat nicht, pass auf. Aber damit du auch siehst, was du davon hast, habe ich hier mal kurz mein Rudi Völler-Stand-up vorbereitet. So, pass auf.
Ja, wohl an.
Rudi Völler, oder wie ihn Harald Schmidt immer genannt hat, Rudi Völler. Rudi Völler, dessen größte Leistung als Trainer es war, eine wirklich absolute Trümmertruppe zum Vize-Weltmeister zu machen. Damals war er der einzige Ramelow, den Deutschland kannte und der die ganze Nation in Angst und Schrecken versetzte. Nicht Bodo, sondern Carsten Ramelow. Rudi Völler ist ja immer so ein bisschen auch Sternzeichen Jogginghose geblieben. Man hat doch bei ihm immer das Gefühl, dass er bei sich im Bad nur so eine Dose 8x4 zu stehen hat. Und das war's. Mein Lieblingszitat von Rudi Völler über Rainer Kallmund war ja immer, ja gut, der Kalli arbeitet von morgens bis abends. Sowas nennt man im Volksmund, glaube ich, ein Alkoholik.
Ja, ist doch gut. Ja, dafür, dass ich es frei vorgetragen habe und mir das in dem Moment in den Kopf kam, war das doch gar nicht so schlecht. Aber dann muss ich jetzt auch noch wie in meinem News-Podcast dann hinten dran natürlich auch noch ich sage, wer es Leparotti, ich gratuliere dir ganz herzlich von ganzem Herzen und jeder, der weiß, irgendwo ganz tief unter dieser Buckel- und Blaufallfettschicht ist ein Herz, das nur heute für dich steckt. Leparotti, ich bin sehr froh, froh, dass ich dich damals nach Leverkusen geholt habe. 1994 ist es, glaube ich, gewesen. Zusammen mit den ganzen Schokoboys hier, Jorginho und dann noch hier Paulo Sergio und dann der C. Roberto. Und wie es alle heißen, bin ich froh. Du bist für mich der wahre weiße Brasilianer. Rudi, bei dir habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich dich wieder wegschicke. Hier, zack, Briefmarke auf den Arsch. Flugsteig A40, will dich nicht mehr sehen. Du bist wunderbar. Du bist nicht schuld, dass wir Fiesel-Gosen geworden sind. Da kann man dir nicht anlassen. Mein Gott, jetzt hilf mir doch einer. Jetzt kriegst du mir, ihr sprecht
mir. Ich kann reingrätschen, ich hab keine Pointe hinten raus. Pass auf. Ey, wir machen dich ja fit für den Doppelpass.
Ja, wann immer der dann auch kommt, ja.
Man muss sagen, letzten Montag, schon vor einer Woche, hat der Kicker ein fantastisches Interview zum Doppel 60. Geburtstag von nämlich Pierre Littbarski, der am Donnerstag 60 wird.
Super
und,
Typ.
Und Rudi Völler, der ja heute 60 wird, die zusammen nochmal die letzten 30, 40 Jahre Revue passieren lassen, weil sie ja vor 30 Jahren, das ist ein halbes Leben her, sind sie ja zusammen Weltmeister geworden in Italien. Und
genau.
Es ist so wunderbar, es gibt, dieses Interview ist voller großartiger Anekdoten und Statements und Zitate, aber ich fand das schön, wie Rudi Völler eben zu dem Thema Leverkusen sagt: Ich war damals schon 34, aber ich hatte noch viele Möglichkeiten. An einem Tag bin ich morgens aus dem Haus gegangen und habe meiner Frau gesagt, ich treffe mich mit ein paar Clubs, muss in den nächsten 2 Tagen ein bisschen umherfliegen. Paris, Lissabon. Nach 2 Tagen kam ich zurück und habe gesagt, wir gehen nach Leverkusen. Davon hatte sie noch nie gehört.
Also wie Frau über den Ausgas, ne? Nee, aber Wahnsinn, oder? Ist das nicht verrückt?
Ja, wirklich. Das Interessante ist ja übrigens, dass offensichtlich ja der April der Jubilare ist. Also viele Dinge, wir haben es ja im letzten Podcast schon besprochen, jähren sich gerade wieder. Also 3 Jahre Fußball MML, Pieblitzer hatten wir mit dem Hinterkopf. Wir hatten diverse Tore, aber offensichtlich auch diverse Geburtstage. Also Littbarski oder Litti, wie man ja früher sagte. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und 25 Jahre Schutzschwalbe. Und zwar, wenn ich nicht von Lukas Vogelsang falsch, sondern eigentlich wie üblich richtig vorbereitet worden bin auf diese Sendung, heute auf den Tag genau. Ist das richtig?
Genau, auch der 13. Auch wieder vielen Dank an die Kollegen vom Nachholspiel, die das eingespeist haben von uns und auch gerade dazu eine Sendung gemacht haben. Man muss es nochmal für die Dortmund-Fans nochmal zurückholen aus den Tiefen der Geschichte. Es ist die Saison, es ist die Saison 94-95 und es ist der 26. Spieltag und Borussia Dortmund muss gegen den KSC zu Hause gewinnen, um einen ganz, ganz knappen Vorsprung für die nächsten Spieltage sich zu behalten und liegt hinten, liegt 70., 72. Minute, liegen sie 1-0 hinten und dann in der 76. Minute, die Bilder kennt ja jeder, läuft Andi Möller in den Strafraum. Dirk Schuster, der später mal gesagt hat, zwischen ihn und mich hat ein Kleinwagen gepasst, steht irgendwie 1,5 Meter entfernt. Andi Möller hebt ab, klatscht mit dem Gesicht wie so ein Vierjähriger, der sich nicht mehr erinnern kann, wie man läuft, klatscht nach vorne aufs Gesicht, bleibt liegen. Es gibt 11 Meter. Susi Zorc verwandelt. Später, kurz danach, trifft auch noch Matthias Sammer. Borussia Dortmund gewinnt 2-1 und wird am Ende der Saison mit einem Punkt Vorsprung deutscher Meister.
Oh Mann, ey.
Mit einem stand in der Stand zumindest da, wo ich gelesen habe.
Also die Geschichte, die du mir geschickt hast, waren 2 Punkte, aber sei es drum.
Dann ist es mit einem knappen Vorsprung, sagen wir mal so, hätten sie gegen Karlsruhe verloren, da hätte man wieder gesagt, so wie als sie das Derby jetzt unter Favre verloren haben, siehst du, das sind die Punkte, die am Ende gefehlt haben.
So. Ja, genau. So. Darauf können wir uns doch einigen.
Und es ist einfach unfassbar, dass das dem Möller ja auch eigentlich hing ihm das ja sowieso den Rest der Karriere an. Ich war letztes Mal in der Commerzbank Arena, da hängen heute noch kleine Plakate, die irgendjemand ausdruckt immer wieder und dann mit Tesafilm befestigt am Stadion, an den Zäunen, an den Wänden. Da steht Persona non grata und dann ist da das Konterfei von Andi Möller. Dann gibt es die Heususen-Plakate der Dortmunder, nachdem er zu Schalke gegangen ist. Also er ist ja letztendlich diese Schwalbe, nie losgeworden.
Aber daran merkst du natürlich auch, was es auch damals schon, was natürlich heute speziell durch soziale Netzwerke dann nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat, diese Etikettierungssehnsucht in der Bevölkerung. Ja. Ne? Leuten ein Label zu verpassen, dass sie dann bitte auch zeitlebens nie wieder loswerden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Andy Möller im Laufe seiner Karriere noch deutlich bemerkenswertere Momente geschaffen hat als diesen.
Naja, zum Beispiel ja 96, wo er großen Anteil gehabt hat, dass Deutschland Europameister geworden ist und trotzdem nicht in der Lage war, dieses Stigma sozusagen dieser Schwalbe loszuwerden. Im Übrigen weiß man ja auch seitdem, und das muss man auch mal sagen, weil das 2:1 eben durch ihn getroffen ist. Er hat ja widerlegt, dass es eben nicht so ist, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht.
Ah, ganz schön. Dazu auch das passende Zitat von Werner Hansch. Micky, ich lese es dir einmal vor, dann kannst du es als Werner Hansch machen.
Alles klar.
Wenn ich Ihnen sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So große gibt's gar nicht.
Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen, denn so große gibt's gar nicht. So? Ja.
Es ist auch so großartig, weil da siehst du auch mal, was uns der Videobeweis alles kaputt machen würde.
So.
Und auch uns kaputt macht, weil diesen Moment des Abhebens, das wäre beim Videobeweis nicht möglich gewesen. Da hätte sich niemand erregen müssen, ja. Dann wäre auch niemals diese Privatfehde, das war ja so toll, es war ja die Privatfehde zwischen Andy Möller und Winnie Schäfer damals. Und als Andy Möller hat auch noch, also es gibt zwei geile Interviews danach. Eins ist von Susi Zorc, der den Elfmeter ja verwandelt hat. Der sagt, das war ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben im Rest der Saison ganz viele Elfmeter nicht bekommen. Ja, so, ja. Was schert mich das? Dann übrigens auch Thorsten Fink, der gefragt wurde, warum waren Sie denn so außer sich? War ich doch gar nicht. Ja, aber Sie sind doch Andy Möller fast an die Gurgel gegangen. Sie haben ihn doch fast an den Hals gegriffen. Das habe ich gar nicht. Das müssen Sie falsch gesehen haben. So, und dann wird Andy Möller verschwitzt gefragt, warum er es nicht zugegeben hat, und hat gesagt, bei jedem anderen Trainer hätte ich es vielleicht getan, aber nicht bei ihm.
Ach, wie lustig.
Was fast so eine Klaus Kinski Werner Herzog Ansage ist. Ja. Mein geliebter Feind. Und die haben sich dann später auch ausgesprochen und so, aber das finde ich so schön, weil all diese Idiome, das ist ja das, wovon das ganze Elf-Freunde-Magazin jetzt seit 20 Jahren lebt, ja. Dass du solche Geschichten immer wieder auspacken kannst. Und das finde ich toll. Also dieses Kleinwagen-Zitat, das Schutzschwalbe-Zitat und auch dieses von Werner Hansch, also das sind so die Sachen, die bleiben.
Ja.
Und man muss übrigens aber ganz kurz sagen, von wegen Videobeweis, also da war es ja klar, aber Rudi Völler und Pierre Littbarski wurden auch gefragt, was wäre gewesen, wenn es damals den Videobeweis schon gegeben hätte im Finale 90? Hätte es den Elfmeter, den dann Andi Brehme gegen den Elfmeter-Töter
Goikoetxea. Andi Brehme gegen Goikoetxea, den Elfmeter-Töter. Ja, Gerd Rubenbauer, lebt er eigentlich noch?
Der große, große Gerd Rubenbauer.
Natürlich.
Hätte es den gegeben, und dann sagte Völler auch, ja, also vielleicht nicht, aber wir hätten davor sicher einen bekommen.
Wollte ich gerade sagen. Die Gelegenheiten waren ja da schon da, ja.
Ja, also was ich damit versuchen wollte, ist, ich möchte Littbarski und Völler nicht so hinter Andy Möller und seiner Schutzschwalbe vergessen lassen, weil dieses Interview doch zu toll ist und ich noch wirklich zwei tolle Zitate für euch aufgeschrieben habe aus diesem Interview.
Nämlich,
wenn sie heute die beiden 60-Jährigen auf der Straße erkannt werden, sagt Littbarski, ich werde oft für Rudi Völler oder auch Thomas Hessler gehalten. und Rudi Völler lacht und sagt, ja, ich werde oft für Jürgen Klinsmann oder Berti Vogts gehalten.
Sehr gut.
Auch wie schön. Mit dem Zusatz, es könnte nicht drei unterschiedliche deutsche Nationaltrainer geben, als mich, Vogts und Klinsmann. Aber irgendwie kriegen die Leute das nicht zusammen, ne?
Ach, ist das witzig, oder?
Ja, total.
Übrigens, Pierre Littbarski, den hatte ich ja kennengelernt im letzten Jahr im Rahmen meiner lustigen Fußballsendung. Und super Typ, was ein humorvoller, schlauer, witziger Typ. Der hat wirklich einen sehr, sehr guten Humor. Ist ein wahnsinnig, also das war eine Sendung, da waren wir zusammen mit Lothar Matthäus auch in der Sendung. Und Lothar Matthäus, auch ein freundlicher Mann, hat auch ein bisschen Selbstironie, aber im Vergleich, also da ist, also Lothar Matthäus ist quasi da so ein Golf, und Pierre Lebarski war so ein Porsche Turbo. So was so das Erfassen der Gesamtsituation angeht und Humor und Schnelligkeit und geistige Beweglichkeit. Da war er im Grunde genommen fast so ein bisschen jetzt wie auf dem Feld damals. Beweglich, schnell dribbelt er das Gegenüber aus. Litti. Oh, Litti.
Toll ist übrigens auch, wo beide ja erzählen, die letzten 10 Minuten des Finals in Italien bei der WM 90. Man als Fan fiebert man ja mit. Jeder wird sich noch erinnern, der das Spiel gesehen hat. Es steht nur 1-0 für Deutschland und man sehnt natürlich diesem Abpfiff entgegen, damit Deutschland endlich Weltmeister wird. Und die beiden beschreiben, ja, dass sie sich im Spiel schon gefreut haben, weil sie wussten, die können noch 20 Minuten weiterspielen, obwohl es erst die 80. Minute gewesen ist. Die Argentinier werden weder den Ball bekommen, noch auch nur im Ansatz eine Chance haben, überhaupt ein Tor zu schießen. Und die haben die letzten 10 Minuten einfach total genossen und fühlten sich schon da als Weltmeister. Ich glaube, der eine Satz war, ich glaube, wow, von Lidbarski, der gesagt hat, wir wussten, die Argentinier bekommen auf keinen Fall mehr den Ball, wir aber dafür gleich den Pokal.
Was für eine, aber das ist wirklich, also gerade auch wenn man nochmal an das Per Mertesacker Zitat denkt, der den Fußball schon gar nicht auf dem Platz wirklich zu genießen wusste, ist das natürlich ein doppelt tolles Zitat. Ich glaube ihm das auch sofort, dass das so war. Und dann muss man sich das wirklich vorstellen, dass du so in dem Moment sein kannst, dass du während du innerhalb dieser Druckkulisse dich befindest, trotzdem schon so relaxed bist, dass du die letzten 10 Minuten eines solchen Finales im Grunde genommen schon wie eine Showrunde genießen kannst. Es ist wirklich beneidenswert.
Und es ist vor allen Dingen für alle Germanisten unter unseren Hörern, als Sprachbild ist es ein Zeugma, weil er das Wort bekommen für beide Sinneinheiten benutzt. Die bekommen den Ball nicht mehr, wir aber den Pokal. Ja, das mal kurz als kleinen Einwurf aus der Deutschstunde.
Du klingst so, als aber hättest du auch schon 3 Wochen Homeschooling hinter dir und würdest jetzt
ja,
wieder...
Ja, ich bin... du, der Satz des Tales, mein Freund. Ja. In dem wir alle gerade sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht. Aber vor allen Dingen, Lidbarski sagt halt auch, das fand ich so spannend, so mal aus die Innensicht aus diesem Team, der sagte, als die Italiener gegen die Argentinier rausgeflogen sind, wussten wir, wenn wir England schlagen, dann werden wir auch Weltmeister, weil die Argentinier werden keine Chance gegen uns haben. Die waren 82 und 86 besser, aber 90 hatten wir das bessere Team. Und er hat gesagt, er hat vor dem Achtelfinale, vor dem Viertelfinale und vor dem Halbfinale schlecht geschlafen, aber vor dem Finale wie ein Baby.
Faszinierend eigentlich,
ja,
oder?
Ja.
Fast ein bisschen umgekehrt wie die Deutschen im Finale 2014, weil im Halbfinale gegen die Brasilianer war es super easy und gegen die Argentinier, haben wir wahrscheinlich alle nochmal gesehen, oder? Das WM-Finale 2014, als es jetzt die Tage nochmal wiederholt wurde von der ARD, am Samstag war es doch, genau.
Ja,
da haben wir auch nochmal gesehen, was das für ein geiles Spiel war und meine Fresse, ey, das ist einfach ein Münzwurf-Fußball, ne? Was hätte da schief gehen können nach dem Pass von Kroos? Lecco funny, ey.
Ja. Oder auch, wenn schon mit Videobeweis gespielt worden wäre, ne? Also Richtung Neuer jetzt mal gedacht.
Ja, aber aus der langen Reihe, wenn schon mit Videobeweis gespielt worden wäre, dann könnten ja alle gar nicht mehr dieses Tor von Santana so feiern gegen Malaga. Ja. Das Wunder von Malaga hat so einen absolut schalen Beigeschmack. Das wurde jetzt auch letzte Woche wiederholt, das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das hat ja so einen schalen Beigeschmack, weil natürlich ist es irre und natürlich ist es toll, nochmal das Dortmund-Radio sich anzuhören, diese komplette Hysterie,
wir rasten alle aus.
Euphorie, so alle rasten aus, aber es ist halt eigentlich ein Abseitstor gewesen. Deswegen, klares Plädoyer, Schutzschwalbe, Malaga, 90 Weltmeisterschaft. Was haben wir für tolle Erinnerungen, die uns rückwirkend vom Videobeweis kaputt gemacht worden wären.
Fußballmafia DFB.
Ja, sowieso.
So.
Ja, aber ich sag mal so, wir hatten ja bei 15:30 hat ja schon mal angedeutet, dass viele Mallorca-Sänger, so wie Icke Hüftgold, jetzt gerade arbeitslos sind quasi, weil sie ja nicht mehr auftreten dürfen im Bierkönig oder wie diese Lokalitäten heißen. Aber warum macht Icke Hüftgold nicht 25 Jahre danach jetzt Andi Öller Uhrensohn?
Oder eben den großen Song.
Aber dieser
Song.
Icke Hüftgold, der hat's hier wirklich angetan, ne?
Ja, weil der Name auch so geil ist. Icke Hüftgold ist noch geiler als Icke Hässler.
Oder eben den großen Song jetzt zum 60. Es gibt nur einen Rudi Völler. Da gab es einen Song, ich bin mir relativ sicher. Es gibt nur einen Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Wisst ihr nicht mehr? Doch, wisst ihr noch. Das ist unter eurer Würde,
willst du uns gerade willst du uns gerade verarschen?
Die ganze Zeit droppt er irgendwelches Halbwissen und jetzt ist es unter eurer Würde. So ein Partykracher.
Ich erinnere mich noch, damals war ich im Surfcamp in Fuerteventura. Da war ich 25, ist also schon 30 Jahre her. Und da waren wir in so einer Bodega abends und haben eigentlich Tapas gefressen und Bier getrunken. Und da kam so eine Mariachi-Band rein und die spielten da, was weiß ich, Guantanamera und Pipapo. Und da haben wir denen natürlich, wie sich das für so deutsche Surf-Dudes gehört, haben wir denen Geld gegeben und dann haben die für uns ungefähr 10 Minuten lang ein Rudi Völler gesungen. Haben auch so ein bisschen improvisiert. Also sie haben dann nicht nur ein Rudi Völler, sondern sie haben immer so ein bisschen dazwischen so Adlibs auch. Rudi, Rudi, Rudi Grande, Rudi Völler, Rudi Völler. So, das war toll. Sie wussten natürlich überhaupt nicht, wer der Typ ist, aber sie sangen wirklich mit ihrem Akzent ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler und dann Rudi, Rudi, Rudi Grande, Rudi, Rudi, Rudi. Fand ich toll. Erinnere ich mich immer wieder gerne.
Hat nicht Tommy Schmidt in einer der ganz alten Folgen von Gemischtes Hack mal erzählt, dass er nach dem Lied im Telefonbuch nachgeguckt hat, es gibt tatsächlich 5 Rudi Völler.
Ja, 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 ja. Das ist halt wirklich, also einer der größten Lügensongs, muss man eigentlich sagen.
Ja, das stimmt einfach.
Das ist ein Lügensong, ja. Das ist ein Fake-Song.
Ja, Fake-Song. Ja, das ist wirklich, da werden wieder mal Falschinformationen verbreitet. Ich sehe das sehr kritisch. Ja. Ja. So.
Aber ich finde es schön auf jeden Fall, dass du dich als 25-Jähriger im Grunde genommen wie ein guter Deutscher im Urlaub verhalten hast, indem du einfach laut gröhlend im Ausland es gibt nur einen Rudi Völler singen lassen.
So war's. Ich habe aber natürlich dann, ich habe das aber dann natürlich auch noch, ich habe das Trinkgeld haben wir natürlich auf den Boden geschmissen, das ist ja klar.
Jetzt Leute, aber bevor das jetzt hier abdriftet, eine ganz entscheidende Sache. Wir haben jetzt über Labbadia und Völler gesprochen, die in den 80ern und 90ern auf Torejagd gegangen sind, ja. Jetzt gehen wir mal in die Gegenwart und dadurch auch ein bisschen in die Zukunft. Von 1530, digitale Rudelbildung, ist eine ganz, ganz interessante These übrig geblieben. Micky Beisenherz, möchtest du deine Mukoko-These noch mal für die Hörer, die uns jetzt in der Woche als Podcast hören, noch einmal hier kundtun, damit wir darüber noch mal sprechen können? Weil ich fand die wirklich gut und die ist auch wichtig für die Kollegen von der Augsburger Allgemeinen, vom Mannheimer Morgen und sonstigen regionalen Tageszeitungen unter dem oder die Funke Mediengruppe muss jetzt zuhören, weil das ist eure nächste Schlagzeile nach Neuer wahrscheinlich in Turin, deshalb kommt Nübel. Jetzt bitte, Micky Beisenherz.
Absolut. Also es ist ja folgendermaßen, wir haben ja darüber spekuliert, was die Verschiebung der EM für den einen oder anderen Spieler bedeuten könnte. Also Niklas Süle wird rechtzeitig wieder fit. Kevin Volland schafft es sich vielleicht doch noch innerhalb eines Jahres ins Herz von Jogi Löw zu spielen. Marco Reus ist wieder gesund, nur um sich kurzzeitig dann vor der EM 2021 wieder rechtzeitig zu verletzen. Aber ist der Coronavirus oder das Coronavirus, je nachdem, wer es lieber hört, maßgeblich daran beteiligt, dass es Moukoko in den Kader der EM 2021 schafft. Als Rookie. So, und das könnt ihr gerne mal, liebe Kollegen von der Presse, könnt ihr gleich mal droppen. So unrealistisch ist das ja nicht, je nachdem, wie er performt. Er darf ab November, glaube ich, Bundesliga spielen. Wenn ich mich nicht irre, ist das richtig, Mike? Ab November?
Ja, mit dem alten Sack Haaland im Sturm.
Richtig. Er darf also ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht selber mit dem Auto zum Training kommen. Aber er darf Bundesliga spielen, genau, mit dem alten Sack Haaland. Und und es könnte ja durchaus passieren, je nachdem, wie er performt, dass Jogi Löw dann im Mai nächsten Jahres das Aufgebot bestellt zur EM 2021 und sagt, dieser Moukoko hat in den letzten 6 Monaten so dermaßen performt, dass ich nicht denselben Fehler mache wie damals mit Leroy Sané, sondern sage, dieser Moukoko muss Teil des Kaders der Nationalmannschaft sein, um in diesem Turnier auch nochmal das Überraschungselement zu zünden.
Mein erster Reflex, weil ich langsam richtig verblöde hier war, ja, aber wieso? Wir haben nur mit Klose einen guten Mittelstürmer. Dann fiel mir aber einer, so komplett retardiert ist und der jetzt eher in den Trainerstab von Hansi Flick aufrückt. Das heißt, das Kapitel ist zu. Und dann ist mir, bis auf Luca Waldschmidt, den wir fast vergessen haben in der langen Liste, der hat ja nun wirklich die Horrorverletzung sich zugezogen. Der kommt ja auch irgendwann zurück. Aber mir fallen auf Anhieb nicht vier Spieler ein, die klassisch für die deutsche Nationalmannschaft auf der 9, also wirklich als klassische, nicht als falsche, nicht als abkippende, nicht als hängende Spitze, sondern wirklich der klassische Neuner. Wen kann er denn da mitnehmen, wenn er Volland weiterhin schneidet? Das ist ja das, das ist ja die Frage.
Genau, ja. Ja, ist natürlich alles jetzt ein bisschen, also genauso wie natürlich meine These, ein bisschen arg verfrüht. Wir müssen erstmal gucken, wie die alle jetzt auch aus dem Einzeltraining kommen, ne? Wie die jetzt alle aussehen. Die sehen wahrscheinlich jetzt alle aus wie Kevin Panewitz, wenn der auf dem Platz steht.
Dass der nochmal hier zu trauriger Berühmtheit kommt. Ein Mann, den ja, wie gesagt, Felix Magath zu Wolfsburg geholt hat. Dort, wo Pierre Littbarski heute arbeitet, als irgendwie Mann für internationale Beziehungen. Aber ja, wenn die alle als Panewitz zurückkommen. Aber du, ich habe ja gesehen bei Late Night Berlin, Marco Reus hält sich fit als jemand, der die Nachbarschaft ausspioniert, um jetzt mal nicht das böse Wort zu sagen. Er hat ein Teleskop, das ist das Bubble-Teleskop hat er da bei sich.
Ja, das ist richtig. Er kann also bis auf 30 Kilometer Entfernung sehen, ob da irgendwie eine Fünfergruppe im Garten steht am Weber Grill und sich da aus Steaks den Sears Tower nachbildet. Ne? Also da muss man halt auch mal ein bisschen drauf gucken. Das ist schon.
Möglicherweise heißt sie auch Searzone, weil sie aus Chicago kommt. Aber das ist jetzt.
Du hast uns wirklich aus dem Windschatten. Ja. Von der Fahrbahn gedrängt, wie Micky Beisenherz da von den mit dem Mundschutz auf der Autobahn.
So Mundschutz?
Als er letzte Mal da fast uns so
Mundschutz. Ihr steckt mich an.
Nein, aber Micky hat da erzählt, dass er auf dem Rückweg nach Hamburg letzte Mal fast von der Bahn gekegelt wurde.
Von einem Nissan Micra aus Holland, ja.
Und das hast du heute so ein bisschen mit uns gemacht. Da waren wir nicht vorbereitet. Und da hast du uns direkt mit Weber und Weber und Chicago, da hast du uns sozusagen ein schönes klassisches Chicago-Boxen mit uns.
Aber weißt du auch, was das erste war, was die sich damals auf den Grill geschmissen haben für ein Rind? Natürlich die Chicago Bulls, ne? Ist aber völlig klar.
So, ganz kurz nochmal zu
extra time for Reba.
Interessanterweise ganz kurz nochmal zurück zu Moukoko, weil es ist ungefähr, ich glaube, 2 Jahre her, dass mir der Platzwart vom FC St. Pauli, vom Nachwuchsleistungszentrum, die Geschichte erzählt hat, wie das so war damals mit Moukoko, der als Kind quasi zum FC St. Pauli gekommen ist. Und er sagte den interessanten Satz, irgendwann, als die Männer kamen, die an jeder Hand Ringe hatten, die so groß waren, dass sie die Finger nicht mehr zusammenbekommen haben, war mir klar,
was hat denn Markus Heidemanns damit zu tun?
war mir klar, dass der Junge nicht mehr zu halten ist. Das fand ich insofern ganz interessant, weil die Geschichte, es ist jetzt 2 Jahre her, dass er mir die Geschichte erzählt hat, ist ja als 13-Jähriger, glaube ich, zu Borussia Dortmund gegangen, wird jetzt 16 im November und hat sowohl die U17 als auch die A-Jugend irgendwie mit Toren zusammengeschossen und kann theoretisch ab November Bundesliga spielen. Also das ist schon eine Entwicklung, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Vor allen Dingen auch insofern beeindruckend ist, weil wir ja gerade Haaland auch in den letzten Wochen gefeiert haben, der ja vor allen Dingen durch seine körperliche Massivität, also durch die Kraft des Körpers, vor allen Dingen in der Lage ist, eben Tore zu schießen. Und Moukoko, den ich mal im Spiel gegen Arminia Bielefeld gesehen habe, bei einem U17-Spiel, der ist, ich will nicht sagen, dass genau Gegenteil, aber der ist eigentlich im Vergleich zu Haaland eher ein schmächtiger Junge, der halt eben Tore schießen kann, weil er es kann. Also weil er einfach.
Aber er ist aber nicht besonders groß, ne? Wie groß ist Moukoko? 1,75 oder was ist der?
Er ist nicht der Typ bulliger Mittelstürmer, wie man ihn vielleicht suchen würde. Er ist eher jemand, und das haben ja auch die Trainer von Borussia Dortmund gesagt, wenn er die Tore erzielt, und ich glaube, das Verhältnis Spiele zu Tore ist ja fast immer 1:3. Also auf ein Spiel kommen ungefähr immer 3 Tore, egal in welcher Altersklasse er gespielt hat. Und selbst als er kurz mal 3 Spiele für die U-Nationalmannschaft gemacht hat, bevor sie das gestoppt haben. Aber er schießt das durch Schnelligkeit, Antizipation und Technik. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, hey, der ist ja jetzt nicht unnatürlich so viel größer für sein Alter und dann spielt er auch noch eher mit denen, die ohnehin älter sind in der A-Jugend. Ja. Und dann hat er immer noch die Quote. Das ist deutet ja dann doch hin, dass das was werden kann. Also Michael Skibbe reibt sich die Hände und mal sehen, ob Favre ihn spielen lässt. Und es kann übrigens, um zu deiner These zurückzukommen, was passiert denn? Der lässt den 3-4 Mal einfach nur so 20 Minuten spielen gegen so Augsburg oder Hertha oder gegen
immer wieder Augsburg.
Ja, aber naja, Augsburg oder Paderborn oder was auch immer noch kommt, also gegen so Gegner, wo es dann auch funktioniert, wo sie vielleicht schon 1-2-0 führen. Und die machen dann auf, also so die Spiele, wo früher Paco gekommen wäre.
Ja.
Und der macht 5 Tore in dieser Rückrunde.
Ja.
So, dann hat er, dann will ich mal die Diskussion sehen. Da sehe ich doch die Bildschlagzeile schon.
Ja.
Ja. Wir hatten, was war die, was hatte ich gesagt bei 15:30? Dann mit dem Konterfei, schwarzen Konterfei bei Bild Plus, ist das Jogis Virenbubi.
Ist das nicht gut? Ah, herrlich, ey.
Bild Plus.
Das Irre war auf jeden Fall, dieses Spiel unter anderem fand vor über 500 Leuten statt. Also wir reden von B-Jugend. Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Es stand nach...
Und er hat sie alle ausgedribbelt.
Es stand nach 17 Minuten 4:0 für Borussia Dortmund. Alle Tore Mokoko.
Oh Gott.
War das die Bielefelder Mannschaft, wo Olli Kirch dann an der Seitenlinie stand?
Ja.
Ah, okay.
Ja, genau die. Also das wird auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, ohne Frage. Und wie gesagt, was ich so sagen wollte, eben anders als Haaland, der fällt gar nicht so auf, weil er so bullig ist. Man hat ja auch damals noch immer diese Zweifel an seinem Alter gehabt und die insofern schon qua Ansicht schon absurd gewesen sind, weil du eben das Gefühl hattest, alles klar, das ist zwar ein Junge, der irgendwie ein bisschen weiterentwickelt ist, aber der sieht jetzt nicht aus, als sei er irgendwie 3 Jahre älter. Und würde aber quasi den Pass eines 14-Jährigen haben und in Wirklichkeit 17 sein und so. Also das ist ja auch Gott sei Dank irgendwie mittlerweile alles ausgeräumt, eben weil er...
Den Pass eines 14-Jährigen hat Sebastian Rudi, das muss man an der Stelle nochmal sagen.
Ja.
Gut.
Ha.
Schön.
Gut. Ja, interessant. Eine Sache noch hinten raus, bevor dann wieder es wieder heißt, habt ihr wieder schön was verpasst. Also ich habe gerade noch gelesen, Labbadia gewährt der Hertha quasi Corona-Rabatt in Sachen Gehalt.
Ah.
Oh. Und Markus Anfang ist im Anflug Richtung Darmstadt. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz über Dirk Schuster gesprochen und Co. Also Markus Anfang könnte neuer Trainer von Darmstadt werden. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, warum wir das jetzt nicht vertiefen, und das ist, dass es eigentlich total egal ist. So, und
ich habe noch eine Frage habe ich aber noch nach Hamburg. Ich habe nämlich auch gelesen, Labbadias Trainerteam besteht unter anderem aus Jolt Petri,
den
er reaktiviert, der ja bei Klinsmann in Ungnade wegen des Sohnes gefallen ist, wegen des Klinsmann Junior. Und sein Assistent, also Labbadias Assistent, ist Olaf Jansen. War der nicht Trainer bei St. Pauli?
Olaf Jansen,
ja, natürlich, klar.
Ist das jener Olaf Jansen?
Der mit Evelyn zusammen
Co-Trainer
war?
Ist das gut für Hertha? Ist das gut für Hertha?
Also im Grunde ist es so, die Situation, als Olaf Jansen kam, war ja die, dass der FC St. Pauli nahezu abgeschlagen und quasi schon als Absteiger aus der zweiten Liga feststand. Damals war Ewald Cheftrainer. Dann kam Olaf Jansen als Co-Trainer und es begann diese Siegesserie, die damit endete, dass am Ende St. Pauli Siebter wurde. Also in der Kombination als Co-Trainer ist Olaf Jansen natürlich in Hamburg super besetzt gewesen. Als Cheftrainer selber hat es dann nicht so richtig funktioniert. Und da ist halt eben die Frage, manche Menschen sind einfach eben dazu gemacht, einfach der perfekte zweite Mann zu sein. Und
schöne Grüße an Michael Henke.
So, und jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet, und wenn man das quasi mit dem FC St. Pauli vergleichen will, glaube ich schon, dass das eine ganz gute Wahl ist.
Ja.
Dann würde ich abschließend noch, weil er ein gemeinsamer Freund von uns dreien ist, noch mal kurz Werbung machen für den tollen Podcast von Andreas Olof.
Ja.
Das Ziel ist im Weg. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich durfte als letzter von uns dreien, er nannte es, er hat sein erstes Dreierpasch voll. Micky war da, Mike war da. Ich durfte jetzt virtuell in seinem Trailer in Hamburg Platz nehmen. Es ist eine der Stubenhocker-Folgen geworden. Sie ist noch aktuell überall zu haben. Vor 2 Wochen war Atze da, letzte Woche war ich da. Bis die nächste Folge am Mittwochnacht auf Donnerstag erscheint, bin ich noch die aktuelle Folge. Hört mal rein. Andreas Olof macht einen der spannendsten und schönsten Podcasts in Deutschland.
Ja, wirklich ein toller Interview-Podcast mit einem tollen, wirklich klugen, empathischen Fragensteller, der überdies auch noch eine schöne Stimme hat.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also er schafft es mit seiner Pornostimme, dir auch die kleinsten Details zu entlocken. Und, ja. Und es macht Spaß, selbst wenn man dann nochmal selber reinhört, sagt man, ah, das hat er schon schön gemacht. Und dann 5 Minuten später ist man aber auch kurz eingeschlafen, weil es alles so angenehm ist. Also er ist sozusagen die stimmgewordene Therapiedecke.
Total. Übrigens ganz lustig, weil wir sind ja jetzt der erste Dreierpasch. Bei uns hat das voll gemacht. Er hatte das ja auch schon angepeilt bei dem, oh, wie heißt denn jetzt der?
Tic-Tac-Toe.
Bei Fiete Gastro, indem er quasi die Salatbeilage hat er bereits gehabt. Er wartet allerdings immer noch verzweifelt auf das Steak, aka Tim Melzer. Tim Melzer, wenn du das hier hören kannst, geh da jetzt mal hin, verdammte Scheiße. Ey. Was Loffi sich da in diesem Podcast schon alles angehört hat, nur damit du dann endlich auch mal vorkommst, das ist einfach nicht fair, ihn da so lange warten zu lassen. Ne? Geht ja wohl nicht. Naja, wie auch immer. Also, ich bedanke mich bei euch, liebe Ultras, für die Aufmerksamkeit und noch einmal an dieser Stelle für die wunderbaren 3 Jahre gemeinsam. Das ist wirklich toll. Es ist toll, jedem Einzelnen von euch zu begegnen. Ich bin wirklich sehr happy, dass wir ein so tolles Publikum haben. So kluge, witzige, sympathische Männer und ja, auch Frauen. Ja, das macht Spaß. Kann ich nicht anders sagen.
Man kann es 2 Jahre nach der Weltmeisterschaft noch einmal sagen, diese 3 Jahre, die wir zusammen verbracht haben, haben sich tief in meinen persönlichen Memory-Schaum gefressen.
Das hast du sehr schön gesagt. Dann möchte ich mich wirklich nur anschließen, weil das ein schönes Schlusswort ist. Das genauso empfinde das natürlich alles genauso. Also auf die nächsten 3 mal mindestens, wie man so schön immer sagt bei Geburtstagen. Und ansonsten kommt gut durch die Woche. Was habt ihr vor diese Woche, Miki? Wo bist du überall im Fernsehen zu sehen?
Ich muss ja meine 42 Podcasts machen. Ja. Nö, ich werde gleich mit meiner Frau, wir werden ein bisschen hier durch die Gegend cruisen. Wir fahren einmal kurz Elbe, Alster entlang, gucken, wer da sich nicht an die Corona-Abstandsregeln und Kontaktsperren hält und werden das dann entsprechend der Polizei melden. Also wir sind jetzt die nächsten 3 Stunden als Homeofficers unterwegs.
Das ist übrigens sehr schön, eine kleine Anekdote aus meiner Nachbarschaft erzählen darf. Gestern hatte ich so für einen Moment so ein bisschen irgendwie das Gefühl, ach man, so wie in Italien, kann es ja in Deutschland manchmal auch sein. Es gab also gegen 18 Uhr ein Konzert, wo das von Nachbarn dann irgendwie das schöne Lied von Fallersleben gesungen wurde. Die Gedanken sind frei. Es wurde auf der Blockflöte gespielt und noch viele andere schöne Lieder dazu. War ein ganz wirklich schöner Moment. Die Leute klatschten, applaudierten und dann ging ich kurz rein, um meine Familie dazu zu holen. Und als ich wieder rauskam, stand die Polizei vor der Tür. Und du wusstest einfach ganz genau, natürlich hat irgendein Trottel wieder die Polizei gerufen.
Wahnsinn.
Ja. Ach, toll. Ja, schön.
Scheiße, ey.
So ist es.
Ja, ich versuche jetzt, meinen Meistertitel mit Hertha BSC zu verteidigen. Das ist der Tag auch rum.
Sehr gut. Also, Männers, ich muss jetzt mich mal anziehen und raus. War schön mit euch und frohe Rest-Ostern. Also, hab euch lieb.
Gleichfalls.
Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss.
Bis denn. Ciao. Tschüss.